Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Ich möchte in der heutigen Folge ein Thema ansprechen, auf das ich durch eine Anfrage des Südwestrundfunks, des SWR, aufmerksam geworden bin. Die haben eine Anfrage an mich gehabt zum Thema Flächenkonkurrenz von Freiflächen, Photovoltaikanlagen versus landwirtschaftlicher Nutzung. Hintergrund war, eindeutig ist eine Recherche des SWR, weil jetzt mir in Rheinland-Pfalz, aber das betrifft grundsätzlich auch andere Teile der Bundesrepublik, Landwirte das Problem haben oder die Herausforderung haben, jetzt häufiger gekündigte Pachtverträge zu bekommen. Das heißt also, die Gemeinde, die Kommune, die das Land besitzt, kündigen den Pachtvertrag, den der Bauer hat. Der Bauer, weiß ich, baut dann da irgendwelche landwirtschaftlichen Pflanzen an oder jetzt im konkreten Fall, das war ein Landwirt aus der Eifel, der nutzt das als Weidefläche, diese gepachtete Fläche für seine Nutztiere. Und die Gemeinde möchte dann auf dieser Fläche diese Fläche verpachten, neu verpachten an einen Projektentwickler für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, weil die eine deutlich höhere Pacht zahlen. Und war jetzt die Frage des SWR, wie ich das so sehe und welche Lösungsmöglichkeiten es da gibt und wie groß das Problem tatsächlich ist. Habe da ein bisschen recherchiert und mir ist dann aufgefallen, ja, also in so einem kurzen Interview kann man das gar nicht komplett beleuchten und habe dann gedacht, da machen wir eine Podcast-Folge draus, denn das könnte, / wird sicherlich sich verschärfen, diese Konkurrenzsituation, Landwirtschaft versus Freiflächenphotovoltaik, vor allen Dingen auch noch vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung, das Bundeswirtschaftsministerium ja plant, kleine Photovoltaik-Dachanlagen aus der EEG-Förderung rauszunehmen künftig, sodass noch mehr Druck entstehen wird, Freiflächenphotovoltaik zu bauen. Das gucken wir uns heute mal etwas genauer an in dieser Podcast-Folge. Was ist die Ausgangslage, wo sind die Risiken und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, die tatsächlich primär im Bereich der Politik liegen? Diese Konkurrenzsituation ist jetzt ja nicht neu. Also wir brauchen für die Photovoltaik-Freifläche natürlich Flächen. Da gibt es halt Sonderflächen, die wir nutzen können, die sonst nicht genutzt werden können. Das sind Deponieflächen zum Beispiel, wo da der Aufwand schon hoch ist, dort Freiflächen-PV zu installieren. Entlang von Autobahnen oder Bahntrassen werden viele solche Anlagen gebaut. Das sind auch Vorzugsflächen. Hat man sicherlich schon gesehen, entlang der Autobahn sind auch in den letzten Monaten, Jahren viele neue Freiflächenanlagen entstanden. Das ist für den Projektentwickler, den Projektierer hochattraktiv, weil die Photovoltaik-Freifläche einfach deutlich günstiger ist als die Errichtung von Dachanlagen. Und also das reine Invest, es ist halt einfacher, die große freie Fläche zu bebauen. Das ist technisch auch nicht kompliziert. Man muss natürlich auch da eine Projektentwicklung machen, dass der Bau von einer kleinen Dachanlage geht, natürlich viel schneller. Aber was den Kosten, das Kosten-Nutzen-Verhältnis angeht, ist die Freifläche einfach das günstigste, was man machen kann. Na gut, dafür brauchen wir halt Flächen. Weitere Herausforderung ist, diese großen Freiflächenanlagen brauchen natürlich auch den Netzanschluss. Man kann so sagen, das ist eine erste Kennzahl, dass man mittlerweile auf einem Hektar Fläche so rund 1 Megawatt Leistung installieren kann. Hat sich in den letzten Jahren verbessert, diese Quote. Also wie viel Leistung bekomme ich auf eine Fläche? Das liegt daran, dass die Solarmodule einfach leistungsfähiger geworden sind. Die Modulreihen sind jetzt auch mittlerweile ein bisschen enger gestellt. Häufig sind diese Anlagen dann aber nach Süden ausgerichtet. Ist ein Problem, gucken wir uns gleich nochmal an, wo wir da gerade stehen. Ja, aber wir brauchen halt diese Flächen. Klar soll es auch so sein, dass wir natürlich Böden oder Flächen nutzen, die nicht gut anderweitig nutzbar sind. Und da sind wir jetzt halt schon bei dem ersten Dilemma, wie wir dort eine Lösung finden können. Denn klar ist, wenn ich jetzt anfangen muss, auf attraktive Böden zu gehen, dann habe ich diese Konkurrenz mit der Landwirtschaft. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück oder ein Gedanke am Rande, der dazu führt, dass diese Flächenkonkurrenz wachsen wird. Ich glaube, das sollten wir vorher auch noch mal einmal einordnen. Wir haben ja schon diskutiert, also das Bundeswirtschaftsministerium unter Katharina Reiche plant im aktuellen Arbeitsentwurf feste Einspeisevergütung für PV-Dachanlagen bis 25 Kilowatt Leistung ab dem nächsten Jahr abzuschaffen. Das ist nur 25 Kilowatt, das ist schon eine größere Hausdachanlage oder ein, ich sag mal, eine kleinere Anlage auf einem Hallendach. Das Segment, was so landläufig als Bürgerenergiewende gesehen wird. Das heißt also, was soll passieren? Diese Anlagen kriegen keine feste Einspeisevergütung, wie das heute ist. Sind ja nur ein paar Cent, aber das macht es halt attraktiv. Sondern diese Anlagen sollen künftig ihren Strom selbst vermarkten. Da sind noch Übergangsfristen geplant, aber ab 2029, so die aktuellen Konzepte, geht es dann in die volle Direktvermarktung. Das gilt nur für neue Anlagen. Bestehende Anlagen, die haben ihren Bestandsschutz, die haben eine 20-jährige Vergütungszusage. Da ändert sich nichts. Was ist die Argumentation des Wirtschaftsministeriums? PV-Anlagen sind deutlich günstiger geworden, die Module sind günstiger, die Wechselrichter sind günstiger, Batterien sind günstiger und die Idee ist ja gerade in der Dachanlage, wir wollen den Eigenverbrauch stärken. Dann brauchen die ja nicht noch zusätzlich für den Strom, der dann eingespeist wird, eine Vergütung. Das ist ja nicht mehr 100%, sondern nur noch ein Anteil. Abhängig habe ich jetzt noch eine Batterie oder vielleicht sogar bidirektionales Laden meines Elektroautos, wo das selten ist. Aber man kann es schon verstehen, weil diese Förderung, das sind so knapp 20 Milliarden Euro, die wir zahlen. Das waren jetzt 24, die zahlen 18,5 Milliarden Euro. Und Photovoltaik macht halt die Hälfte dieser Kosten aus. Das wird finanziert mittlerweile aus Steuermitteln. Das war ja vorher diese Zusatzvergütung, die wir gezahlt haben über den Strompreis, diese EEG-Umlage, die ist mittlerweile abgeschafft. Die Kosten sind trotzdem da. Und das sind halt vor allen Dingen die Anlagen, die in der Boomphase 2009, 2010, 2011 entstanden sind, als im Jahr da so rund 7 Gigawatt zugebaut haben. Die haben eine deutlich höhere Förderung oder Einspeisevergütung bekommen. Also kann man sagen, ja, ist doch eigentlich genau der richtige Anreiz. Diese kleinen Anlagen sollen ja eigentlich gar nicht einspeisen. Und wenn doch, ja, dann bitte am Markt. Die Herausforderung, schlägt das Problem ist dabei, und das hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme mal berechnet, dass diese Direktvermarktung für kleine Anlagen aber sehr, sehr teuer ist, schrägstrich sich gar nicht wirklich gut rechnet. Denn ich brauche halt Smart Meter, ich brauche entsprechende Technik zur Kommunikation und ich brauche jemanden, ein Unternehmen, was für mich dann diesen Strom an der Strombörse verkauft. Denn das ist ja das, was die Direktvermarktung soll, dass der Strom dann an der Börse gehandelt wird. Auch das klingt ja erstmal gut, ne? Bei großen PV-Anlagen ist das Pflicht. Das klappt auch wirklich sehr gut. Bei kleinen Anlagen auf einem Hausdach, und da sind wir in der Größenordnung von unter 10 Kilowatt Peak Leistung, schwierig. Das rentiert sich nicht, ganz im Gegenteil. Da sind die Direktvermarktungskosten teilweise sogar höher als die Erlöse, die ich erzielen kann, wenn ich diesen Strom an von meiner PV-Lage einspeise und dann an der Börse vermarkten lasse. Ein weiterer Punkt ist, und das ist dann gleich auch der Bogen wieder zurück zu unserer Flächenkonkurrenz in der Landwirtschaft. Die Hälfte der Photovoltaikanlagen, die wir in Deutschland zubauen, sind Dachanlagen. Das heißt ungefähr auf, die Hälfte wird Freifläche, die Hälfte dann Dachanlagen, kleine und große Dachanlagen. Und dennoch sehen wir jetzt gerade so ein Shift, dass die Freiflächenanlagen an Bedeutung zulegen. Wir haben aber ein Ausbauziel der Bundesregierung, dass wir bis 2030 laut Gesetz 215 Gigawatt installierte PV-Leistung haben wollen. Wir sind so bei rund 120 Gigawatt im Moment. Wir müssen also in den nächsten 5 Jahren bis 2030 nochmal ordentlich draufpacken. Nicht ganz nochmal das Doppelte. Also von den knapp 120 auf 215 müssen wir noch, sag mal, roundabout, zwar knapp 20 Gigawatt pro Jahr jährlich da draufpacken. Da sind wir heute nicht. Das heißt, wir haben eigentlich in diesem Segment Photovoltaik, um diese Klimaschutzziele zu erreichen, einen massiven Ausbaudruck. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann geht doch auf die freie Fläche, ist doch alles super. Da kann ich ja dann in Anführungszeichen Masse machen, also viel Leistung installieren. Die Entwürfe aus dem Wirtschaftsministerium sagen, dass der Ausbau zu knapp 2/3 auf der freien Fläche stattfinden soll, nicht mehr auf den Dächern. Weite Herausforderungen, die wir heute auch haben, das hat man jetzt gesehen am letzten langen Wochenende. Im Moment haben wir ja wirklich sonnige Tage gehabt, also wunderbares, perfektes Frühlingswetter. Wird sich jetzt keiner darüber beschweren. Die Energiewirtschaft aber schon. Denn was wir beobachtet haben, jetzt insbesondere an den Wochenenden, und jetzt kann man mal in die Daten zurückgehen, allein am 1. Mai, also am Tag der Arbeit, Feiertag, die Sonne scheint, perfektes Wetter, die Last, der Strombedarf ist niedrig, dann rutscht, das haben wir schon besprochen, der Preis ins Negative, der Strompreis an der Strombörse. Wir sind bei wahnwitzigen minus 50 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt also, dieser Strommarkt funktioniert halt entsprechend, dass man mittags 50 Cent bekommt, wenn man eine Kilowattstunde Strom aus dem Stromnetz abnimmt. Irrwitzig. Diskussion kennen wir. Aber dass wir solch niedrige Preise haben, dass wir so tief im Negativen sind, das ist neu. Und das droht uns jetzt weiterhin. Woran liegt das? Wir kriegen einfach, wenn die Last bei rund 40 Gigawatt liegt, wir kriegen es nicht hin, die anderen Anlagen, die wir noch haben, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Windenergie so weit abzuregeln. Wir müssen ja die einzelnen Teilnetze auch noch stabil halten. Und die Photovoltaik bläst ihre elektrische Energie in Anführungszeichen ins Netz. Und wir kriegen die Dachanlagen, diese kleinen Dachanlagen nicht abgeregelt. Die machen halt ziemlich genau diese 40, 45 Gigawatt Leistung aus. Woran liegt das? Es gab halt keine Verpflichtung, dass die halt alle vollständig mit Steuer- oder Regelungstechnik ausgestattet sind, damit die Netzbetreiber auch diese kleinen Dachanlagen abregeln können. Die schieben jetzt ihre elektrische Energie ins Netz. Wir brauchen diese Energie nicht, können die fossilen Kraftwerke nicht auf Null fahren. Und jetzt drückt immer mehr das den Preis, den Strompreis an der Börse ins Negative. Also da macht das Wirtschaftsministerium sicherlich einen Punkt, wenn man dann sagt, diese Dachanlagen brauchen mehr komplexe Technik, Regelungstechnik. Das ist vollkommen logisch, sind alle am Netz, also müssen sie auch mitspielen. Das ist die Vorgabe, die das Wirtschaftsministerium macht. Müssen sie regeln können. Das passiert an vielen Stellen nicht. Entweder weil die Netzbetreiber es nicht können oder weil die Technik einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Ja, und diese Gesamtsituation, also zu viel PV-Strom im Netz, das war eher erstmal als Randnotiz. Die kleinen Dachanlagen sollen keine EEG-Förderung bekommen, sondern direkt vermarkten mit dieser Übergangsfrist. Wir wollen günstigen Strom produzieren, dann gehen wir auf die freie Fläche. Ja, wo kommt die her? Ackerfläche. Herausforderung ist dann auch noch, diese großen PV-Anlagen brauchen, wie vorhin kurz angedeutet, einen Netzanschluss. Die Netze sind halt stark belastet. Wir haben in manchen Regionen in Deutschland gar nicht mehr die Möglichkeit, große Freiflächenanlagen zu installieren, weil das mit dem Netzausbau nicht vorankommt. Da kann man sagen, gut, kann man Batteriespeicher installieren, aber auch da sind die Genehmigungsphasen sehr lang. Und dann gibt es Regionen in Deutschland, und dazu zählen einige Regionen in Rheinland-Pfalz, die Eifel zum Beispiel, oder auch in der Westpfalz. Da gibt es noch Möglichkeiten, freie Flächen für die Photovoltaik zu nutzen und dort auch ans Netz anzuschließen, weil das Netz dort noch nicht so an der Belastungsgrenze ist wie in manchen anderen Regionen in Deutschland. Was bedeutet das also, dass wir in diesen Regionen, und Eifel ist jetzt mal nur ein Beispiel, eine sehr starke Flächenkonkurrenz bekommen zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung, wie auch immer die dann im Detail aussieht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dem Bedarf, Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu installieren. Das führt auch dann perspektivisch zu einer sinkenden gesellschaftlichen Akzeptanz und einer Verlagerung des Zubaus vor allem in dünn besiedelte ländliche Regionen. Wir versorgen die Städte, die Ballungszentren, die Industriezentren dann immer mehr mit Strom aus ländlichen Regionen und müssen auch nicht gucken, wie wir ihn dann auch noch transportiert bekommen. Wichtig jetzt an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, also das ist ein Arbeitsentwurf, den das Wirtschaftsministerium vorgelegt hat. Die SPD hat Vorbehalte, auch in der Unionsfraktion der Bundesregierung gibt es Widerstand. Wir müssen mal gucken, aber dieses Arbeitspapier, diese Gedanken halten sich schon relativ stark. Mal gucken, was davon umgesetzt wird. Wie ist denn jetzt diese Flächenkonkurrenz wirklich zu sehen? Ist das ein Problem? Oder muss man sagen, ja, hat der arme Bauer halt Pech gehabt? Aber es ist kein bundesweites Problem. Wenn wir das Ausbauziel bis 2040 erreichen wollen, was wir haben in der Bundesrepublik, bräuchten wir ja, rund 1% der landwirtschaftlich genutzten Fläche, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist jetzt nicht so viel. 1%, da geht relativ gut. Vor allem muss man halt bedenken, und das ist dann die nächste Herausforderung in der Diskussion. Man merkt schon, ne, wie viel Zusammenhänge da sind. Deswegen haben wir ja gedacht, ich mache da mal eine ganze Podcast-Folge drauf, um es mal einzu eine Podcast-Folge draus, um das mal einzuordnen. 14% der Agrarfläche in Deutschland wird für Energiepflanzen genutzt. Das ist Mais für die Produktion von Biogas oder der Raps für Biodiesel. 14% der Ackerfläche. Der Vorteil der Photovoltaik ist, pro Hektar Fläche kann Photovoltaik 40 mal mehr Energie produzieren als der Energiemais, den ich dann ja ernte, daraus dann Biogas mache und das Biogas dann in einem Blockheizkraftwerk verstrome. Da kommt dann noch Wärme mit raus. Aber die Energieernte pro Fläche ist mit Photovoltaik um ein Vielfaches höher als mit den Bioenergiepflanzen oder mit der Biomasse. Nur auf einem Hektar PV-Fläche können wir so rund, ja, Pi mal Daumen, 230 Haushalte mit Strom versorgen. Der Mais als Biomasse reicht gerade mal für 7 Haushalte, um daraus dann Strom zu machen. Wie gesagt, entsteht noch Wärme, die wir noch nutzen können. Aber die PV-Fläche könnte damit ja auch eine Wärmepumpe betreiben. Das heißt, man kann sagen, also Flächenproblem haben wir dann doch gar nicht. Dann gehen wir halt weg von der ineffizienten Biomasse. Die hat andere Vorteile. Keine Frage. Biomasse in der Verstromung hat den Vorteil, die ist grundlastfähig. Da brauche ich keine Speicher, denn der Speicher ist das Gas. Es ist klimaneutral. Hat natürlich andere Herausforderungen, klar, wenn ich dann Monokulturen habe, das ist für die Biodiversität natürlich eine Herausforderung. Das soll jetzt aber heute in diesem Fall nicht das Thema sein. Und dennoch gibt es jetzt Regionen wie die Eifel oder dieser Landwirt in der Eifel, die das Problem haben, dass dieses Flächeninteresse für die Freiflächenlage sich konzentriert auf einzelne Regionen und sich nicht bundesweit gleichmäßig verteilt. Wir bräuchten in Rheinland-Pfalz, jetzt mal als ein Beispiel, bis 2040 so rund 8000 Hektar Freiflächenphotovoltaik, damit wir halt entsprechend unsere Anteile machen können. Wie gesagt, das Stromnetz ist halt attraktiv hier noch. Das ist der Grund, warum dann Projektentwickler in diese Region gehen, weil es hier aber noch Regionen gibt, wo das Stromnetz noch Kapazitäten hat, um dort Freiflächenanlagen neu zu installieren. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, der auf kommunaler Ebene eine Herausforderung darstellt, beziehungsweise eigentlich eine Verpflichtung gibt, dem Landwirt das Land wegzunehmen. Warum? So ein Landwirt zahlt für so eine Fläche eine Pacht von, boah, jetzt von der Qualität oder von der Wertigkeit des Ackers oder der Fläche zwischen 300 und vielleicht 600 Euro Pacht pro Hektar. Die PV-Anlagenbetreiber oder Projektierer zahlen das 5- bis 6-fache. Da sind wir in Regionen, ja, 3000 Euro, man hat auch schon 6000 Euro pro Hektar an Pacht geboten. Wobei da schon die Frage ist, ob das sich dann rechnet. Aber dann ist natürlich für eine Kommune, und die Kommunen sind notorisch klamm, haben dann hier das Problem, sie wollen die Kasse der Kommune füllen. Wo kann man Geld generieren? So viele Möglichkeiten hat eine Kommune ja gar nicht. Ja, dann verpachten wir das Land an jemanden, der einfach mehr zahlt. Dann kommt halt die Kündigung. Es gibt dann auch so bei der Pacht auch noch so ein paar Besonderheiten, dass viele Verträge, ich sag mal, mündlich abgeschlossen worden sind. Das ist natürlich dann rechtlich auch relativ schwierig, das dann durchzusetzen als Landwirt, wenn da schnell eine Kündigung kommt. Die Kommunen sind halt allerdings auch verpflichtet, weil es ja nun mal die öffentliche Hand ist, solche Angebote anzunehmen. Denn was ist das Problem? Die Kommune ist nun mal, ne, ein öffentlicher Träger, hat also gesetzlich die Pflicht, das bestmögliche Angebot anzunehmen für eine Dienstleistung. So, in dem Fall haben wir eine Fläche, die wie auch immer genutzt werden kann. Der Gemeinde kann ja egal sein, was damit gemacht wird. Es ist aber nur eine Fläche, die man besitzt und dann kann man sie nutzen. Und wenn jetzt ein Projektierer kommt und sagt, ich zahle euch 3000 Euro pro Hektar statt 600 Euro pro Hektar, da kann die Gemeinde gar nicht sagen, nee, wir bleiben lieber beim Landwirt, sondern die muss dann in den meisten Fällen, wenn sie irgendwelche Sonderregelungen greifen, dieses Angebot annehmen und im Zweifelsfall sogar die Pacht kündigen. So ist halt die Gesetzeslage. Selbst, jetzt kann man sagen, ja gut, aber der Landwirt kommt aus dem Ort, der Projektierer kommt irgendwo her. Ne, ich will jetzt nicht sagen, so ein Heuschreckenvorwurf für so einen Projektierer, das ist, glaube ich, auch falsch. Sind ja auch regional gebunden häufig. Aber ich habe natürlich dann ein Problem, weil ich meine regionale Wertschöpfung nicht mehr so stark fördern kann, sondern es kommt jemand von außen in meine Gemeinde. Die Gemeinde profitiert nämlich neben der Pacht, gibt es dann in der Regel auch noch, sieht man ganz oft, kennt man auch aus der Windenergie, natürlich auch noch Erlöse oder eine Beteiligung an der Stromvermarktung oder den Stromerträgen, die diese Photovoltaikanlage macht. Von daher, die Kommune sagt, das ist tatsächlich für uns wirtschaftlich hochattraktiv. Lieber Landwirt, tut mir leid. Für den Landwirt natürlich da noch das Problem. Und das ist weit dieser Fall in der Eifel. Der braucht das Grünland, das Ackerland, um seine Tiere mit Futtermittel zu versorgen. Fällt jetzt diese Pachtfläche weg, kriegt er ein Problem bei der Futterversorgung seiner Tiere, muss entweder zukaufen oder seinen Tierbestand reduzieren. Und das führt ihn dann in wirtschaftlich schwieriges Fahrwasser. Das kann ja auch nicht der Weg sein. Gleichzeitig haben die Landwirte eine Herausforderung, weil einfach die Flächenkonkurrenz mit der PV ist, dass die Pachtbeträge, die gezahlt werden, gestiegen sind oder diese Pachtpreise. Jetzt hier in manchen Regionen haben die sich verdreifacht. Das ist für einen Landwirt natürlich auch eine Herausforderung. Die sagen, wie soll ich dann meinen landwirtschaftlichen Betrieb weiterführen, wenn die Pacht einen Großteil meine Erlöse auffrisst. Dann haben Pachtverträge mittlerweile häufig sogenannte PV-Klauseln. Die Gemeinde, wenn die dann die Fläche an einen Landwirt verpachtet, steht im Pachtvertrag drin, sobald ein Angebot kommt für eine Photovoltaikverwertung dieser Fläche, kann dieser Pachtvertrag außerordentlich gekündigt werden. Das ist natürlich, und der Landwirt kann dann gar nicht anders, diesen Vertrag zu unterschreiben, immer mit dem Risiko, kurzfristig aus seinem Vertrag rauszufliegen und dann innerhalb von ein, zwei Jahren, ja, hat er diese Fläche nicht mehr, dann investiert er natürlich auch nicht mehr in eine Bodenverbesserung. Die Landwirtschaft verliert damit langfristig eine Perspektive. Noch zwei weitere Aspekte. Also man sieht, wie differenziert man das betrachten muss. Und wir sehen ja eigentlich, wir wollen ja Energiewende, wir wollen Klimaschutz. Und dennoch kommen wir da in so ein Dilemma. Weitere Herausforderung ist bei dieser Pacht, wenn diese Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Ackerflächen installiert werden, ist das eine sogenannte Dauergrün, ist das so ein sogenanntes Dauergrünland. Ne? Die PV-Anlage steht da mal mindestens 20, 25, vielleicht sogar 30 Jahre. Und dann ist es halt keine landwirtschaftliche Ackerfläche mehr, sondern Dauergrünland. Um jetzt das wieder nach 30 Jahren zu sagen, jetzt geben wir es wieder einem Landwirt, der dort in der Region ist. Die Photovoltaikanlage wird zurückgebaut. Diesen Boden wieder umzubrechen, dass es von Dauergrünland auf Ackerfläche ist, ist naturschutzrechtlich gar nicht zulässig. Da sagt die EU, das geht nicht. Das ist sehr aufwendig, sehr kompliziert, dass man diese Fläche, die ja ursprünglich mal eine Ackerfläche war, dann energetisch genutzt wurde über die PV-Anlage, perspektivisch nach 30 Jahren wieder zu einem Ackerfläche zu machen. Vor allem, wenn es halt guter Boden ist, wo wir sagen, da können wir noch wieder Weizen oder sonst was anbauen. Das geht nicht so einfach. Und schließlich, ein weiteres Problem ist auch noch das Erbschaftsrecht. Wenn also diese Flächen langfristig an PV verpachtete Flächen fallen aus dem steuerlich begünstigten landwirtschaftlichen Betriebsvermögen heraus. Das kann im Erbfall dazu führen, und auch da gibt es Beispiele von Landwirten, deren Ackerfläche oder deren Flächen so genutzt würden, führt das dann zu Erbschaftssteuern, was einem landwirtschaftlichen Betrieb, wenn dann der Generationenwechsel erfolgen soll, auch die wirtschaftliche Grundlage entzieht. Man merkt also, obwohl ja eigentlich die Idee, oh, Freifläche, da können wir ja günstig Strom produzieren. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja günstig Strom produzieren und das geht mit Photovoltaik wunderbar. Und die Modulpreise fallen weiter. Dann sollten wir auf dieser Welle auch mitschwimmen, natürlich. Haben aber jetzt diese Flächenkonkurrenz. Zum Abschluss die Frage, was ist denn jetzt die Lösung? Also, müssen wir sagen, Pech gehabt, kann ja nicht die Lösung sein. Zum einen sollten wir die Dachphotovoltaik stärken statt schwächen. Wir haben ein riesiges Potenzial in Deutschland, um Dachflächen zu nutzen. Ob das jetzt Wohnhäuser sind, Gewerbehallen, Logistikzentren, Supermarktdächer. Wir haben die ganzen Parkplätze, mittlerweile auch Lärmschutzwände, wenn wir die vertikal, also im 90-Grad-Winkel aufstellen. Das sind alles versiegelte Flächen, die wir nutzen können, nutzen sollten. Das Dach schützt uns nur vor Wind und Wetter, soll es doch Energie produzieren. Dieses Ansinnen der Bundesregierung oder des Bundeswirtschaftsministeriums im Moment dort einzuschreiten und vor allem kleine Dachanlagen unattraktiv zu machen, ist aus einer volkswirtschaftlichen Sicht nachzuvollziehen, aber es ist nicht zu Ende gedacht. Da müssten andere Lösungen her, Thema Digitalisierung des Stromnetzes, Flexibilisierung des Stromnetzes, das sind immer die wiederkehrenden, die gleichen Lösungen, die da angesprochen werden. Wir kommen da noch nicht voran, weil es halt politisch nicht vorangetrieben wird. Wenn mit dem gleichen Elan diese Digitalisierung und Flexibilisierung des Stromnetzes, neben dem Netzausbau natürlich, vorangetrieben werden würde, kämen wir viel besser voran. Eine weitere Möglichkeit ist Agri-PV, also die Photovoltaik zu verknüpfen mit einer landwirtschaftlichen Nutzung, eine Doppelnutzung. Wir haben oben hoch aufgeständert Photovoltaikmodul und darunter wachsen dann die Pflanzen. Da können wir Landwirtschaft machen. Ob das dann Obstbäume sind, irgendwelche Beeren, Himbeeren, was auch immer. Hopfen könnte man auch anbauen. Alternativ könnte man, also man muss es hoch machen, damit man dort mit landwirtschaftlichen Maschinen unter den Modulen herfahren kann. Man kann aber auch senkrecht die Module installieren, und zwar so breit. Reduziert natürlich wieder den Energieertrag dieser Photovoltaikmodule, aber trotzdem, wir können die Module rein senkrecht machen und dazwischen den Acker bewirtschaften. Klar, da baue ich ja kein Mais an, der dann die Module verschattet, aber da kann man was machen. Und weiterer Punkt, solange weniger als 15% der Flächen für Photovoltaik verloren gehen, behalten die Landwirte trotzdem noch ihre EU-Direktzahlungen. Also Agri-PV hat auch noch das Attraktive, die Module schützen vor Hagel, vor Starkregen oder vor starker Sonneneinstrahlung, reduzieren die Verdunstung. Das heißt, im Zuge des Klimawandels, gerade im Bereich des Obstbaus, kann Agri-PV eine attraktive Alternative sein. Es ist natürlich deutlich teurer, weil wir halt diese Unterkonstruktion brauchen, die so eine PV-Anlage teilweise in den Kosten oder die Kosten verdoppeln. Aber das geht. Es gibt Beispiele dafür, dass das funktioniert. Klar ist natürlich, dass wir, wenn wir Flächen brauchen, Konversionsflächen nutzen sollten, ehemalige Truppenübungsplätze, Bergbauhalden, Deponien. Wir haben diese 200 Meter Randstreifen entlang von Autobahnen. Diese privilegierten Randstreifen, die würden, so sagt das das Umweltbundesamt, für einen Großteil des notwendigen Ausbaus reichen. Wir kommen halt nur nicht voran, diese Potenziale tatsächlich auch zu nutzen. Dann brauchen wir sicherlich auch eine regulatorische Steuerung. Wir müssen also Regeln schaffen, dass, wie groß soll ein Solarpark sein? Die Böden sollen halt minderwertig sein. Bedeutet also, dass da ein guter landwirtschaftlicher Ertrag nicht erwartet werden kann. Das wird nur Bodenpunkten gerechnet. Wichtig ist auch, dass die Bürgerinnen und Bürger und die Kommunen finanziell beteiligt werden. Da gibt es auch Ansätze, dass man da solche Bürger-Solarparks macht, dass der Energieversorger oder der Projektentwickler dort die Regionen mit beteiligt. Man kann natürlich dann auch sagen, dass die Landwirte dort, wenn jetzt so eine Freiflächenanlage kommt, dort auch mit beteiligt werden, dass die sich dann um die Grünflächenpflege kümmern. Ich meine, da sehe ich einen Vorteil, da habe ich vor einiger Zeit mal eine Podcast-Folge zu gemacht. So eine PV-Anlage, also eine Freiflächenanlage führt dazu, dass die Biodiversität in diesem eingezäunten Bereich dieser PV-Anlage stark steigt, weil da halt keine intensive Landwirtschaft mehr erfolgt. Das ist aus der Warte natürlich wieder attraktiv, weil das ein Rückzugsort für viele Tiere und Pflanzenarten sein kann. Aber dennoch, ne, also als Landwirt kann ich dann natürlich entweder Schafe weiden lassen. Ist natürlich die Frage, ist das mein Geschäftsfeld als Landwirt? Will ich jetzt an der Schafhirt werden? Mache ich nur die Grünflächenpflege und nutze dann die Maat als Futtermittel? Das ist natürlich schon etwas komplizierter, denn ich muss ja gucken, wie komme ich unter die Module beim Mähen. Das ist unattraktiv für den Landwirt oder unattraktiver. Kann aber ein Weg sein, ihn dort tatsächlich zu beteiligen. Also man merkt, wenn wir jetzt mal so die Zusammenfassung machen, in dieser Gesamtgemengelage stehen wir vor einer weiteren Herausforderung der Steuerung der Energiewende. Denn wir wollen ja jetzt nicht die Landwirtschaft zurückdrängen, um die Stromproduktion voranzubringen, obwohl das müssen wir tun. Wir haben gesagt, also rund 20 Gigawatt pro Jahr Zubau, das ist das, was wir brauchen. Aber wir müssen politisch so steuern, dass die Dachanlagen weiter attraktiv bleiben, vor allem, weil sie halt in dem Invest teurer sind. Es ist aufwendiger, Stromerstehungskosten sind höher. Gleichzeitig haben wir natürlich dann, wenn wir das in besiedeltem Gebiet machen, da sind ja auch direkt die Verbraucher. Die große Freifläche ist irgendwo am Acker, der Strom muss weg, wir müssen ihn transportieren und auch den Netzausbau. Wenn wir es direkt in der Stadt machen oder in Kommunen, Gemeinden, dann haben wir da immerhin die Möglichkeit, den Strom nicht über weite Strecken verteilen zu müssen. Thema Speicherung sowieso. Diese Flächenkonkurrenz ist bundesweit kein ganz großes Problem. Es sind regionale Bereiche, die da betroffen sind. Eifel zum Beispiel, wie gesagt, aber auch in anderen ländlichen Regionen. Da müssen Wege gefunden werden, dass wir die Landwirte beteiligen, dass wir den Fokus setzen auf versiegelte Flächen, auch wenn das aufwendiger und teurer ist. Dann brauchen wir dort einen Mechanismus, der diese Flächen bevorzugt, um diese unattraktive Fläche dann mit Photovoltaik zu nutzen. Gleichzeitig auch bei der Agri-PV durch diese Doppelnutzung, Landwirtschaft und Energieproduktion aus der Photovoltaik, auch da, das kann man steuern. Wenn man das will als Politik, kann ich dort Anreize schaffen. Da braucht es also politischen Willen, eine kluge Regulierung, ohne zu stark in den Markt einzugreifen. Denn das wollen wir auch, dass es idealerweise alles in einem fairen, technologieoffenen Markt funktioniert. Der aktuelle Entwurf der Bundesregierung und des Bundeswirtschaftsministeriums fördert im Moment eher die Gegenrichtung. Wir werden weniger PV-Dachanlagen bekommen. Wir kriegen mehr Ausbaudruck auf die freie Fläche. Das führt dazu, dass weitere Flächen, Ackerflächen genutzt werden, gesucht werden und die Kommunen dann die Landwirte unter Druck setzen werden. Heißt also, klarer Aufruf, insbesondere an die Entscheidungsträgerinnen und Träger in der Politik. Was wollt ihr eigentlich? Was ist zu tun? Man muss sich das gesamte Bild angucken, wer ist alles betroffen, damit wir ein gesamtgesellschaftliches, eine gesamtgesellschaftliche Lösung für unsere Energiewende, jetzt insbesondere bei der Photovoltaik, hinbekommen.